der Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast.
Es ist der Abend des 2. November 1964. Der Elferrat des Radeburger Karnevalsvereins probt in den Räumen des Gasthauses zum Hörchen Radeburg bis spät in die Nacht hinein. Die Prunksitzung für die Eröffnung der Karnevalsaison. Radeburg bei Dresden gilt als die Karnevalshochburg. Die Karnevalisten und Gäste verlassen erst Mitternacht das Haus. Die Wirtsleute Paul und Elsa Tomschke gehen zu Bett. Nach zwei Ruhetagen am Montag des 5. November 1964 schließt die Hauswirtschafterin Maria die Tür zur Gaststätte auf. Sie empfängt eine unheimliche Stille. Als sie durch den großen Hausflur in Richtung Küche geht, sieht sie jede Menge Blut an der Tür und auf dem Boden. Sie ahnt noch nichts davon, was sie im Keller erwartet. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Ich bin June.
Ich bin Rose.
Und ich bin Kathi.
Und nun wünschen wir euch viel Spannung und Spaß bei unserer neuen Folge.
Hallo June.
Hallo Mama.
Hallo Rose.
Hallo Mama.
Na, wie geht's euch?
Super.
Gut.
Super gut.
Genau, eigentlich müsste man ja eher sagen, heute ist es ausnahmsweise mal ein Mutter-Töchter-True-Crime-Podcast.
Ja, das stimmt. Wir haben eine dritte Stimme dazu bekommen.
Genau, weil wir heute die 10. Folge haben. Dachten wir uns, ja. Wir holen mal die June dazu, damit wir nicht nur von June erzählen, sondern sie auch mal kurz eine Stimme hat.
Genau. Und wie wir auch schon gehört haben, spielt ja dieser Fall auch wieder in Dresden. Da hatten wir ja schon...
Nein, bei Dresden. Das ist Radeburg. Das ist sogar ein bisschen näher, wo wir wohnen hier.
Ja, okay. Das stimmt.
Und ich dachte nämlich aber extra zum 10-Jährigen wollte ich schon sagen.
Ja, noch nicht so
zur
weit.
Zur 10. Folge holen wir wieder einen Fall aus Sachsen her.
Finde ich gut. Wir haben ja schon 2 Fälle aus der Umgebung gemacht, oder?
Also der erste war... Der
Rudolf Pleil? Nein.
Obwohl, der war ja auch ein bisschen mehr in Sachsen-Anhalt unterwegs, oder?
Ja, der war gar nicht so Sachsen. Aber auf jeden Fall der zweite Fall, also Leichenteile im Hinterhof. Der hat in Dresden gespielt.
Genau, in der Neustadt sogar.
Mhm.
Und ich habe letztens eine Nachricht bekommen über Instagram. Die war aus Dresden. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Sei mir verziehen. Und sie hat gesagt, weil ich dann gesagt habe, Dresden ist so schön, ich fahre immer durch und ich habe ja auch in Dresden gewohnt und Dresden ist so schön. Und da hat sie gemeint, dass sie es besonders spannend findet und besonders cool, wenn es eben mal einen Fall aus Dresden gibt. Ich habe jetzt keinen Fall aus Dresden, aber zumindest sind wir in Sachsen und nicht weit von uns weg.
Genau.
Und June, wie ist es? Weißt du schon, was dich erwartet?
Naja, steht ja da.
Ich habe versucht, das ein bisschen spannend aufzubauen. Aber weißt du eigentlich, wo Radeburg ist?
Ja, bei Dresden. Ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass es zu Dresden gehört, oder?
Man fährt auf jeden Fall, wenn man die Autobahn fährt, vorbei. Und Radeburg ist wirklich nicht weit. Und das ist nämlich die Faschings.
Ja, das stimmt.
Hochburg, also sozusagen, da ist sozusagen der größte Karnevalsumzug in Sachsen findet da jedes Jahr statt. Bist du Faschings-Fan?
Nein.
Nee, ich auch nie. Und du, Ros?
Nee.
Wir haben doch immer noch das Kostüm rumhängen.
Was, das mit der Katze oder das mit dem Engel?
Oder die Vampire?
Nee, die Vampir-Ladies.
Ach so, ja.
Oh, ich glaube, die Kleider, die passen euch schon lange nicht mehr.
Wer weiß.
Eigentlich bin ich ein bisschen froh, dass ihr nicht so faschingsfanatisch seid. Weil das war ganz schön anstrengend für Zwillinge immer zu nähen. Ich habe dann nachts, dachte ich, okay, ich nähe jetzt mal ein Kostüm selber. Dann war ich mit einem fertig und dachte, oh nee, ich muss 2 nähen. Verdammt. Okay, nein. Das nächste Mal kaufe ich das einfach und bastel es irgendwie um. Das geht schneller. Das ist ein bisschen wie beim Kuchenbacken im Elternabend. Was, muss einen Kuchen backen? Ach, dann kaufst du einfach ihn und mach ein bisschen was drüber.
Ein bisschen Obst drüber, so ein paar Himbeeren drauf.
Nee, oder Puderzucker einfach und ein bisschen rütteln, sodass man so nach dem Motto...
Habe ich selber gemacht,
genau. Bei uns hat nämlich die June jetzt übernommen.
Willst du anfangen?
Okay, soll ich anfangen? tun. Ja. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Oder genau. Du spielst uns einfach nebenbei was. Komm, mach, so mach mal kurz was Dramatisches.
Okay. Ja, ich bin lieber in tiefen Tönen.
Nee, mach mal irgendwie so dum dum. Oh, ich finde das Ding ganz schön gruselig, oder?
Ja.
Naja, kannst
ja,
du
wir
ja
nämlich, wir sitzen nämlich genau neben einem Flügel.
Wir müssen Augen dran kleben.
Finde ich super.
Wieso Augen?
Ja, dann sind wir zu viert.
Hä? Okay. Am Montagabend, dem 2. November 1964, sitzt der Elferrat des Rades. Ey, das ist voll cool. Okay, warte, mach nochmal. Am Montagabend, dem 2. November 1964, sitzt der Elferrat des Radeburger Karnevalsvereins in der Gaststätte zum Hirsch beisammen und probt für die Probensitzung zur Eröffnung. Außerdem soll am 11.11. die beliebte Uwe Schikora-Kombo spielen.
Ja, dann.
Die in
heißt,
den
heißt die wirkliche Uwe?
Ja, Uwe Schikora. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich der.
Hast du es mal übersetzt?
Nein, das ist. Der heißt Uwe Schikora. Was soll ich denn da übersetzen?
Das ich klingt, als wäre das irgendwie.
Wahrscheinlich, wenn ich meinen Vater, wenn ich einen Opa fragen würde, dann würde der wahrscheinlich wissen, wer Uwe Schikora ist. Oder hier im Umfeld.
Ach, das ist ein Mann.
Ist meistens wurden früher so die Bands nach dem
Sänger?
Liedsänger
Ach,
oder
das
nach
ist
dem.
Eine Band.
Ja, ist eine Band. Die Combo. Früher sagte man Combo.
Okay.
Heute spielt eine Combo. Die Uwe Schikora Combo. Die war nämlich in den Kreisen und in der Umgebung echt berühmt. Ne? Und viele Karnevalisten haben bereits schon das ganze Jahr auf den Auftritt gewartet. Zumindest haben wir jetzt den 2. November und diese ganze Sache wird geprobt. Das ist geil.
Okay, lassen wir mal wieder.
Okay. Also, wie gesagt, soll der die Uwe Schikora-Kombo spielen. Und da haben sich schon alle drauf gefreut. Die Inhaber der Gaststätte Paul und Elsa Tomschke sind seit 1958 Unterstützer der Karnevalisten und so steht dem Elferrat der Saal im Hirsch für die jährlichen Sitzungen zur Verfügung. Der Elferrat ist übrigens, das, wie der Art Vorstand von diesem Karnevalsverein besteht aus
11 Leuten.
Ja, richtig.
So eine Fußballmannschaft.
Oh, ich hoffe, dass ich jetzt nie was falsch erzähle, aber ich hab das Gefühl, ich habe jetzt schon ein bisschen Ahnung von Karneval.
Ja, dann nächstes
Bei
Jahr.
Bei meiner Recherche. Es wird spät, die Wirtsleute Paul und Elsa reichen Schnaps und schauen, ob es den Gästen auch an nichts fehlt. Wenn so zum Beispiel Paul eine Schnapsrunde brachte, sagt er, der geht aufs Haus, aber sagt der Elsa nichts. Wenn Elsa ihm die Gläser nachreicht, sagt sie, der geht aufs Haus, aber sagt dem Paul nichts. Die nächsten Tage wird der Hirsch wie gewohnt Ruhetag haben, immer Dienstag und Mittwoch. Paul und Elsa Tomschke wollen an einem der beiden Tage in sie...
Komm, du schaffst das, Frau.
Paul und Elsa Tomschke wollen an einem der beiden Tage ins 17 Kilometer entfernte Königsbrück fahren. Königsbrück, habt ihr schon mal was gehört, oder?
Das ist doch Langebrück, oder?
Dort. Naja, es gibt Langebrück und Königsbrück.
Ist das nicht nacheinander so?
Nee, aber das ist so ein Stück Richtung Kiesgrube, Ottendorfer Kriller.
Dort war ich noch nie.
So Richtung, ja, dort so die Ecke.
Ja, dort war ich.
Aber weiter raus. Königsbrück haben dort, nee...
Okay, sie wollen nach Königsbrück fahren, um noch ein paar Erledigungen zu tätigen. Die freien Tage kommen ihnen dabei genau recht. Die Gaststätte zum Hirsch liegt zentral am Radeburger Markt. Der Hirsch ist rundum bekannt als die Stammkneipe für viele Radeburger. Das Gasthaus hat einen rötlichen Putz und die Schrift über den Fenstern und der Tür glänzt golden. Früher sah es nicht so aus. Paul Tomschke kaufte Jahre vorher den Hirsch, der heruntergekommen und renovierungsbedürftig war. Er investierte sein Vermögen, um eine Gasheizung, eine Bar und einen Feiersaal herzurichten. Außerdem baute er Gästezimmer aus, die er vermietete. Paul hatte schon immer ein Händchen für Geschäfte. Paul ist jetzt, 1946, 72 Jahre alt. Elsa ist 18 Jahre jünger. Beide kennen sich seit 10 Jahren und sind noch nicht lange verheiratet. Erst im Dezember 1963 hatten sie sich das Ehegelübde, bis dass der Tod euch scheidet, gegeben. nachdem Paul wegen eines Blutsturzes im Krankenhaus behandelt werden musste. Hast du eine Frage?
Was ist das für ein Grund?
Ja, deswegen will ich auch.
Naja, er wollte eben nicht, dass bei einem möglichen Tod sein jüngster Sohn, Werner, die Gaststelle zum Hirsch erbt.
Den mochte er wohl nicht.
Wie alt waren die jetzt nochmal, also die Frau? Die war 18 Jahre,
jünger als Paul und der ist 72. Rechne.
Nein, okay, die ist 54. Ja.
Wir müssen sagen, es ist heute auch sehr spät. Ich komme wieder aus der Stadt, aus dem Stau. Also er wollte verhindern, dass sein jüngster Sohn Werner die Gaststätte erbt. Und eigentlich wollte er im Grunde genommen wahrscheinlich die Elsa auch versorgen. Ne? Damals, vor allem in der Zeit, wenn man nicht verheiratet war, wenn einem dann was passiert und der andere stirbt, dann wird sie nichts erben.
Mochte er den Sohn nicht?
Doch, eigentlich schon, aber ich denke mal, er mochte mehr die Elsa. Er wollte, hat es sich einfach so gemacht.
Ja, ich mag dich, aber was? Weißt du, ich glaube, meine Frau sollte eigentlich das alles erben. Du? Nee, ich mag eigentlich meine Frau ein bisschen
guck
mehr.
Guck mal, er hat sich Sorgen gemacht, was passiert, wenn er stirbt. Sie haben zusammen die Gaststätte. Was wird dann aus Elsa? Ja, tun?
Wie alt ist denn der Werner?
Der Werner? Ach so, der Werner weiß ich nicht. Auf jeden Fall jünger als Paul. Das weiß ich leider nicht. Kommt dann später.
Okay.
Der wird wahrscheinlich, ich würde sagen, so 50 sein. Naja, wenn der mit 23 Vater geworden ist.
Hä, aber wenn die sich seit 10 Jahren kennen? Also Paul und...
Es ist aber nicht die Mutter.
Ja, das wollte ich fragen. Das ist nicht die Mutter.
Nee, ist nicht die Mutter.
Okay.
Genau.
Gibt es die Mutter noch?
Wirst du hören.
Okay.
Okay. Jetzt machen wir mal dramatische Musik, so ein bisschen was Leichtes. Ein bisschen, ja. Nee, was Leichtes. Ja. Am Donnerstagmorgen des 5. November 1964 öffnet die Hauswirtschafterin Maria die Tür zur Gaststätte zum Hirsch. Es war ja, wie gesagt, jetzt Ruhetag. Ne? Mhm. Sie hat einen Zentralschlüssel, hilft in der Wirtschaft und kümmert sich um die Reinigung der Räume. Am Wochenende steht die nächste große Veranstaltung an und bald beginnt ja auch die Faschingszeit. Es ist ruhig, als sie eintritt. Eigentlich nicht verwunderlich, denn Elsa hatte ihr vor 2 Tagen erzählt, dass sie nach Königsbrück fahren wollten. Vielleicht waren sie ja erst heute los. Maria hatte ein Paket dabei, welches sie vom Postboten erhalten hatte. Er hatte gestern mehrmals am Hirsch geklingelt und niemanden angetroffen. Später hatte er es Maria gegeben, da er wusste, dass sie ja sowieso zu den Tomschkes ging. Maria schließt die Tür hinter sich und geht durch den großen Hausflur, von welchem aus eine Treppe nach oben führt. Mit dem Paket in der Hand geht sie Richtung Küche und erschrickt.
Ist das der Anfang?
An der Küchentür und auf dem Boden sind Blutflecken. Ihr gehen die Gedanken durch den Kopf. Gab es eine Kneipenschlägerei? Hat Paul Tomschke wieder einen Blutsturz erlitten? Aber davon hätte ja jemand etwas mitbekommen müssen. Die Stille ist unheimlich, sie ist verwirrt. Langsam drückt sie die Klinke der Küchentür herunter, die unverschlossen ist. Seltsam, denkt sich Maria, denn für gewöhnlich schließen die Tomschkes alle Türen in der Gaststätte ab, vor allem wenn sie wegfahren. Maria geht in die Küche, doch hier ist nichts Ungewöhnliches, oder doch? Über dem Stuhl hängen die Sachen von Paul, die er wie gewohnt, ehe er zu Bett geht, dort ablegt. Doch warum sind seine Kleider noch da? Sie geht weiter in die obere Etage des Hauses, wo sich das Schlafzimmer befindet. Sie klopft an die Tür, doch niemand reagiert. Als sie die Tür öffnen möchte, merkt sie, dass diese verschlossen ist. Wo können sie denn sein? Die weitere Suche nach ihnen bleibt erfolglos. Maria ist das alles nicht geheuer und sie entscheidet sich, dem Bürgermeister zu melden, dass die Gastwirte verschwunden seien und was sie nun machen sollen.
Hä? Warum sagt man dem Bürgermeister Bescheid und nicht vielleicht der Polizei oder so?
Damals hat man dem Bürgermeister erst Bescheid gegeben.
Ja, so lange ist es jetzt auch noch
nicht. Weil der sich dann nämlich an die Polizei wendet.
Ich dachte, die waren in Langebrück.
In Königsbrück?
Königsbrück, ja, meine ich ja.
Ja, aber es ist, die hat aber das Blut gefunden.
Vielleicht wäre es davor schon da.
Und deswegen, da sie ja auch verreist sein können, meldet sie eben auch erstmal den Bürgermeister, weil es ist seltsam, dass sie nicht da sind und
es ist seltsam, dass sie nicht da sind, sie sind verreist.
Aber eigentlich...
Es ist seltsam wegen dem Blut. warum da Blut ist.
Genau, sie ist seltsam wegen dem Blut.
Sie ist seltsam. Sie ist schon echt verdammt seltsam.
Das ist schon komisch.
Ja.
Okay, ist wegen dem Blut. Sie entscheidet sich, dem Bürgermeister zu melden, dass die Gastwirte verschwunden seien und was sie nur machen soll. Es ist ungewöhnlich, dass niemand weiß, wo Paul und Elsa Tomschke sind. Wisst ihr? Der Hirsch liegt direkt zentral auf dem Markt, ist gerade in Vorbereitung der Karnevalszeit, der Dreh- und Angelpunkt der kleinen Stadt Radeburg. Also es wusste eigentlich immer jemand, wo die beiden sind. Das waren einfach die, wissen nicht, die...
Hä, ich dachte, die wissen super. Alle, wo die sind. Natürlich nach Langebrück.
Ja, in der Königsbrück. Aber ich dachte auch, dass sie nach Königsbrück gegangen sind.
Hä?
Ja, aber die sind sich halt nicht sicher. Und warum ist dort Blut? Es ist jetzt in ihr gerade wenig Blut.
Ja, aber wenn sie gesagt haben,
ja... Da muss doch was passiert sein.
Wenn sie gesagt haben, ja, wir fahren nach Langebrück, dann wissen ja alle, wo die sind.
Die fahren übrigens nach Königsbrück.
Königsbrück.
Ja, aber sie ist... können wir den Satz streichen mit dem Königsbrück? Nein. Okay. Also, es ist Blut vor Ort. Der Hirsch ist nämlich Dreh- und Angelpunkt der kleinen Stadt Radeburg. Die Karnevalisten waren die letzten, die Montagnacht die beiden gesehen haben. Einer muss doch wissen, ob sie verreist sind oder wo sie sind. Vielleicht ist auch alles nur ein Missverständnis. Der Bürgermeister befragt einige weitere Personen, doch keiner weiß etwas. Deshalb entscheidet er sich daraufhin, sich an die Polizei zu wenden und ruft auch gleich den Schlossermeister, damit dieser die Türen öffnet. Dieser weiß, dass die Tomschkes normalerweise immer die Schlüssel von innen stecken lassen. Doch dieses Mal steckt keiner der Schlüssel. Dum, dum. Nee. Nach Eintreffen der Polizei untersucht diese die Räume im Erdgeschoss und sichert Spuren. Es ist ja Blut da. Im Hausflur auf dem Boden vor der Küche und an der Küchentür gibt es die schon bereits von Maria gefundenen Blutspuren. In den Blutflecken vor der Küchentür entdecken sie einen Schuhabdruck. Jemand muss direkt danach hindurch gelaufen sein. Ja, so ovale Form, also die sind schon so markant, dass man das irgendwie erkennen würde. Es ist schon eine besondere Schuhsohlenart.
Mhm.
Außerdem bemerken sie, dass jemand Blut aufgewischt hat. An der Außenseite der Küchentür und an der Wand sind mehrere Blutspritzer. Zudem finden die Ermittler Haare und einen blutigen Schneidezahn.
Ew. Okay, also dass schon sogar ein Zahn rausgeschlagen wurde, das...
Also vielleicht doch eine Schlägerei.
Da muss schon eine harte Schlägerei gewesen sein.
Eine Schlägerei und dann fährst du nach Königsbrück? Na gut.
Waren die nicht betrunken dort beim Karneval? Sie trinken die dort nicht mehr viel?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht gab es einfach eine Prügelei.
Aber die haben ja schon ein paar gefragt und da hat keiner was davon erzählt. Naja, im Obergeschoss befindet sich das Schlafzimmer von Paul und Elsa. Auf dem Bett befindet sich auch etwas Blut und das Bett scheint durchwühlt. Im Flur findet man weitere verwischte Blutspuren, ebenso auf dem Gang zum zweiten Obergeschoss.
Also ganz kurz, wenn ich morgens zur Schule gehe, dann sieht mein Bett jetzt auch nicht gerade ordentlich aus, dann könnte ich das eigentlich auch als durchwühlt beschreiben.
Stimmt. Meins ist auch durchwühlt. Aber hast du Blut drauf?
Vielleicht hat sie ja.
Und wenn ich hier wüsste, wo. Also, wenn ich in dein Zimmer kommen würde und es ist durchwühlt und du bist nicht da und es ist Blut auf dem Bett, würde ich auch Panik schieben.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Und wenn ich dann noch zu June rübergehen würde in ihr Zimmer und dort wäre auch alles durchwühlt und es wäre auch Blut da, würde ich noch mehr Panik schieben.
Das glaube ich dir.
Und wenn dann vor allem noch ein blutiger Schneidezahn da liegt und ein paar Haare.
Da hätte ich dann auch Angst. Da
aber wenn du das von der Familie Angst. Hörst, die in der Bar arbeitet.
Meinst du, wo sie sich eh immer prügeln?
Ja.
Wo die eh viel trinken.
Eigentlich nicht. Sie haben nämlich wirklich auch, das ist wirklich der Treffpunkt am Markt.
Für besoffene
Bürgermeister.
Nee, das ist jetzt nicht das Assi-Eck. Ne? Also hier
doch, kann doch sein.
Nein. Obwohl, da prügeln sich auch nicht ständig, sondern da hängen
ja,
sie auch nur gemütlich
ständig.
Ab. Nee, es kommt nur die Straßenbahn nie vorbei. Aber ansonsten sind die alle sehr friedlich. Aber blockieren die Straße. Im Flur findet man eben weitere verwischte Blutspuren, ebenso auf dem Gang und zum zweiten Obergeschoss. Hatte ich ja schon gesagt. Doch von dem Wirtsehepaar fehlt weiterhin jede Spur. Bei genaueren Untersuchungen im Erdgeschoss stoßen die Ermittler auf eine Spur anhand der Blutflecken vor der Küchentür. Sie bemerken, dass einige dieser Richtung Kellertür führen und folgen dieser. Die Ermittler steigen die Treppe hinab und durchsuchen den Steinkeller.
Keller sind nie gut in Mordfällen.
Doch auf den ersten Blick findet man nichts. Die Spur geht ins Leere. Bis auf dem Weg nach oben hinter den Kellerstufen einer der Polizisten einen Blutfleck auf einer kaum sichtbaren Holztür findet. Dahinter befindet sich der Hausbrunnen. Damals wurden nämlich Wasser in den Gaststättenbetrieben direkt aus dem im Haus liegenden Kellerbrunnen genutzt. Also sehr praktisch. Also es war gängig, dass viele, vor allem Gasthäuser, einen eigenen Brunnen hatten.
Gab es eigentlich sowas wie Spürhunde oder so?
Also in dem Fall jetzt nicht, also aber natürlich gab es schon Spürhunde.
So Drogenhunde, oder?
Na, die gibt es erst seit Neuestem, glaube ich.
Nein, die gibt es schon länger. So Drogenhunde?
Ich weiß nicht, ob Drogenhunde eher was Modernes sind. Nee, gab es bestimmt. Also Hunde schon auf jeden Fall, aber vielleicht wurden die anders eingesetzt als in der heutigen Zeit.
Ja klar, gab es Hunde, aber es gibt doch auch diese Hunde, die Leichen riechen können. So bei
Angriffen
und so, die machen das ja auch dort viele.
Uns folgt übrigens ein Podcast, oder dem wir folgen den auch, die immer vor allem mit, nein, ich weiß leider nicht, wie er heißt, aber ich sehe das blau-schwarz vor mir, das Cover.
Blau-schwarz
immer in, da spielen immer Hunde eine Rolle.
Ein Hunde-True-Crime-Podcast?
Nee, so Spürhunde. Genau, also hier sind keine Hunde dabei auf jeden Fall, aber die haben jetzt einen Brunnen gefunden. Die Polizei löst nun daraufhin die Holzbretter und vor ihnen eröffnet sich ein schrecklicher Anblick. Na, was denkt ihr?
Zwei Leichen.
Drei.
Vier. Eine Leiche, ich sag eine Leiche.
Ich sag zwei.
Und wieso hast du vorher drei gesagt? Wer ist denn?
Weil ich zwei gesagt habe.
Der fehlende Spürhund.
Nee, der Werner.
Ja, der Werner.
Okay.
Nee, noch besser, der Uwe.
Der Uwe.
Nein.
Ich sag eine Leiche.
Ich sag zwei.
Okay. Der Körper von der Gastwirtin Elsa Tomschke steckt kopfüber mit den Armen nach vorne im Brunnenschacht.
Hä, wie? Die steckt im Brunnenschacht?
Die steckt in diesem
Brunnen. Aber Brunnenschacht ist sozusagen die Öffnung vom Brunnen, also stellt ihr den Brunnen einfach vor?
Der Brunnen ist doch groß.
Na, wahrscheinlich ist der gar nicht so groß, wenn das
der
so ein Hausbrunnen
ist. Der ist gerade mal 80 mal 90 Zentimeter.
Aber wie kann sie da drin feststecken?
Sie ist etwas korpulenter.
Ah.
80 mal 90, also 80 Zentimeter, das sind ungefähr 2 A3 Blätter in Hochkant untereinander.
Aber könnte es sein, dass sie einfach reinfällt? So?
Da kommen wir bestimmt nochmal dazu.
Aber auf der Leiche liegt ein Eimer mit einem blutgetränkten Lappen und einem Hammer.
Ah, okay, ich glaube dann nicht.
Also einem zerbrochenen Hammer. Der liegt direkt in dem Eimer drin. Ich weiß nicht, wie sie reingefallen sind und der Eimer danach. Naja. Elsa ist auf jeden Fall komplett bekleidet. Der Hammer ist zerbrochen. Der kantige Kopf liegt neben dem Holzstiel in dem Eimer. Also der kantige Kopf des Hammers.
Ach so, ich dachte, der kantige Kopf
ich war
von dem
ganz Wirtin. Kurz verwirrt.
Die Elsa war wirklich eine ganz, ganz liebe.
Mit einem kantigen Kopf.
Und sah wirklich sehr
hübsch aus.
Es gibt da einfach Menschen, die nett aussehen, Menschen, die einfach irgendwie ein bisschen von vornherein seltsam aussehen. Die Elsa zählt auf jeden Fall nicht dazu, auch nicht der Paul.
Du.
Vorsichtig wird der tote Körper von Elsa aus dem Schacht herausgehoben, was gar nicht so einfach ist. Denn eben, Elsa wiegt etwa um die 85 Kilo, was ich jetzt nicht schwer finde, muss ich sagen.
Nein.
Aber es ist schon schwer, jemanden rauszubekommen,
der 85 Kilo wiegt. Also ich will jetzt nie 85 Kilo wiegen, ich bin aber auch nur gerade mal 1,60 Meter. Aber ich glaube, Elsa war auch nicht unbedingt größer.
Ich bin 1,55
Meter. Das regt mich ein bisschen auf.
Wahnsinn. Bist du schon 1,55 Meter?
Ja,
Wahnsinn.
Ich bin
da
riesig.
Hast du mich ja bald ein. Naja, je älter ich wäre, umso kleiner
werde ich. Ich habe deine Schuhgröße schon ein.
Mhm. Können wir Schuhe tauschen. Das ist schon cool.
Nur ich habe keine Schuhe. Also ich weiß aber nicht so viele wie du.
Um hier mal ein bisschen was klarzustellen, jetzt jemand denkt, ich habe einen riesigen Schuhschrank. Ich bin nicht die typische Frau, die irgendwie 300 Schuhe hat.
Mama hat drei
einmal,
Schuhe ungefähr.
Ja, ich habe drei Paar Schuhe. Einmal für den Winter, einmal für den Sommer
hat,
und dann
die
drei.
Die hat Schuhe, dann hat sie dieselben Schuhe nochmal.
Weil die anderen kaputt sind und ja, ich sie nicht wegwerfen
dann hat sie
kann.
Noch, dann hat sie noch die Winterstiefel.
Die ich nicht wegwerfen hat, kann übrigens.
Ja.
Weißt du, warum ich die habe? Für den Garten.
Und noch Crocs.
Mama kann wirklich schlecht Sachen wegschmeißen. Wir wollten mal Kuscheltiere aussortieren. Und wirklich, wir saßen dann dort und ich glaube, wir haben drei Kuscheltiere gefühlt aussortiert.
Nein, wir haben dann mehr aussortiert, aber das erste war so,
nein,
das behalten wir. Das geht so nicht.
Hey, nächsten Sonntag ist in Ungersdorf Flohmarkt, da werden wir die ganzen Kuscheltiere damit.
Ja, wir machen jetzt Werbung. Falls jemand irgendwie hier zu einem Flohmarkt kommen will, nächste Woche ist da übrigens ein Flohmarkt.
In Ungersdorf.
Ja, das spielt zwar nicht die Uwe Shikora-Kombo,
das
sondern
ein bisschen gruselig.
17 Uhr spielt in der Kirche, glaube ich,
eine andere
Band. War das
nicht 1946 da werden
wir auch da sein.
Oder so, wo Uwe gespielt hat?
Uwe Shikora.
Wann hat der gespielt? 1946?
Ja, der hat bestimmt dann noch weiter gespielt. Der sollte spielen.
Das wäre ein bisschen groß, ich würde der jetzt spielen.
Vielleicht ja sein Sohn.
Dann, ich glaube, der hieß dann nicht Uwe, oder?
Ja, doch, Uwe der Zweite.
Nee, Junior. Uwe Shikora Junior. Also, wie gesagt, jetzt nochmal zurück zu Elsa. Sie musste ja auch noch durch das viereckige schmale Holzloch des Brunnens hindurchgeschoben werden. Kann man ein Loch eigentlich als viereckig bezeichnen?
Hey, ja, natürlich. Ein Loch
also,
ist eine Form, die unten weitergeht.
Nein, ein Loch ist einfach irgendein tiefes Ding, was unten
aber irgendwo
endet.
Aber ein Loch muss nicht immer rund sein, oder?
Nein.
Nein, es muss irgendwo enden.
Rose, wir müssen
ja, aber
weitermachen.
Aber ist ja auch rund, okay, ja.
Rose, wir müssen weitermachen, sonst fange ich an, über das schwarze Loch zu reden, was wir letztens hatten. Die eine beste Situation, Jun regte sich auf. So.
Mama.
Was ist denn an dem neuen schwarzen Loch hier, an dem Foto so besonders? Rose, ah, zeig mal. Naja, das ist doch, hallo, das ist doch das zweite schwarze Loch, ist doch klar.
Das sieht genauso aus wie das andere.
Und Rose hat mit einer Selbstverständlichkeit so wie, hallo, gib mir die zwei Fotos, ich kann dir sagen, welches das erste schwarze Loch ist und das zweite.
Nein.
Das andere ist viereckig, das neue ist jetzt rund, Mama.
Und sieht cooler aus.
Nee, das ich finde, das sieht genauso aus.
Egal, wir kommen
das
jetzt
ist,
vom schwarzen
Juni,
Loch
guck mal,
weg.
Das ist ein echtes Foto von einem schwarzen Loch.
Das andere war auch schon echt.
Nein, das war nicht echt, das war nur
berechnet. Und wie die das gemacht haben, das ist doch übelst krass eigentlich, oder? Das musst du dir mal vorstellen.
Die fliegen
mit
mittlerweile
Atomohren
sogar auf den Mond.
Stellen die alles auf die gleiche Zeit und dann werden mit riesigen, wie ist das?
Mikroskop.
Teleskopen. Von allen Stellen an der Welt überall ein Foto gemacht.
Und dann wird es zu einem Foto zusammengefügt.
Um jemanden zu zitieren, da, die Wissenschaft hält zusammen und bekriegt sich nicht im Gegensatz zu den Ländern.
Siehst du das schwarze Loch? Das ist nicht rund, das ist nicht viereckig, das ist irgendwas, wo es reingeht.
Ja.
Das ist ein Loch.
Also wir haben jetzt das Loch geklärt. Doch erst als man sie komplett herausgehoben hatte, sah man das Ausmaß ihrer Verletzung. Auf ihren Kopf wurde insgesamt 14 Mal eingeschlagen. Die Platzwunden sind mehrere Zentimeter groß und eckig.
Mit dem Hammer?
Wahrscheinlich.
Eckig.
Die Tatwaffe muss stumpf und kantig gewesen sein. Die Verletzungen sind nicht nur am Hinterkopf, sondern auch zum Teil im Gesicht. Die Untersuchungen ergeben, dass auf Elsa eingeschlagen wurde, als sie noch lebte und bereits blutend am Boden lag.
Oh.
Wahrscheinlich war der Tatort vor der Küchentür, wo man die erste Blutlache fand.
Ja.
Doch, was war mit Paul, Elsas Ehemann? Hat er etwas damit zu tun? Und die Tatwaffe?
Ich denke,
erste Frage, ist die Tatwaffe von denen?
Nein.
Okay, dann ist es schon mal unwahrscheinlicher, dass es Paul war.
Ich denke auch nicht, dass Paul war, weil du hast gesagt,
aber das erzähle ich dann später nochmal. Was sieht er?
Du hast gesagt, Paul sieht sehr lieb aus, deshalb denke ich nicht, dass er
ach so
böse ist.
Aber wir müssen trotzdem Paul erstmal analysieren. Er ist ja nicht da.
Vielleicht ist er in Königsbrück.
Wir kommen jetzt mal zu Paul. Ja? Paul Tomschke ist in Radeburg bekannt. Nicht nur, weil er das Gasthaus zum Hirsch am Markt zum Leben erweckt hatte, sondern auch, weil seine Feiern beliebt waren und man gerne den Hirsch besuchte. So nannte man dort das Gasthaus. Er ist ein emsiger Geschäftsmann und man wusste von seinem kaufmännischen Geschick, welches ihm schon aus so mancher Krise geholfen hatte. Paul Tomschke wurde im Jahr 1892, müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben 2022, der ist 1892 geboren.
124.
Als Sohn eines Schmiedes geboren und heiratete 1920 seine erste Frau Rosa Hahn.
Erfährt man noch was über Rosa Hahn?
Ha, hatte die ein rosa Haar.
Das ist doch okay. Die Mutter von Werner, oder?
Willkommen bei einem Podcast mit zwei 13-jährigen Mädels. Ist ja, das? Wir haben übrigens ein ernsthaftes Thema. Ist jemand gestorben?
Aber ist das ja. Die Mutter von Werner?
Nein.
Hä? Okay.
Oder? Doch.
Doch.
Es ist die Mutter von
Rosa
Werner.
Rosa Hahn. Heißt der dann Werner Hahn?
Der hat doch geheiratet.
Vielleicht heißt er auch Tom. Ich weiß nicht, wie in der damaligen Zeit das mit
diesem... Der hat nur geheiratet, weil er den Hahn so scheiße fand.
Ich weiß nicht. Rosa Hahn. Passt mal auf, jetzt kommt's nämlich. Sie war Tochter des Mühlenbesitzers Gottlieb Hahn.
Warte.
Die arbeiten in der Mühle und heißen Hahn.
Der die Bockwindmühle besaß.
Wer?
Der Gottlieb Hahn, also der Vater von der Rosa.
Ach so, war das sein Opa, also Werners Opa.
Nein, das ist ja von Rosa Hahn hier die.
Ich dachte, Rosa Hahn ist die Mutter von Werner.
Einfach Gottlieb Hahn und Rosa.
Bitte Gottlieb Hahn.
Okay, wir müssen mal kurz anfangen. Ja. Also. Paul und seine Frau Rosa bauten die Mühle zu einem dreistöckigen Wohn- und Mühlenhaus aus, also die Bockwindmühle, ne, die schon dem Vater gehört und auch den Vorfahren. Also die bauten dann diese Mühle aus sozusagen und sie hatten dann in den Jahren 1920 bis 1929 ein wirklich sehr glückliches und erfolgreiches Leben. Sie bekamen drei Söhne, die das Familienglück perfekt machten.
Werner.
Doch dann brach die Weltwirtschaftskrise herein. Okay, was ist deine Zwischentheorie?
Rosa Hahn hat die Elsa umgebracht, weil sie eifersüchtig war.
Auf ihren Namen?
Nein,
ich erzähl mal
sie
weiter.
Den Mann jetzt hat.
Ich erzähl mal weiter, gestorben? Dann wirst du nämlich sehen, was mit deiner Theorie wird. Doch, dann brach die Weltwirtschaftskrise herein und ausgerechnet in dieser schweren Zeit, 1932, starb Rosa. Nach diesem Schicksalsschlag war er nun, wie man in der heutigen Zeit sagen würde, alleinerziehender Vater von drei Söhnen. Wovon der eine gerade einmal 12, der mittlere 10 und der jüngste 8 Jahre alt war. Ganz schön krass, oder? Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie, ich denke mal, Unterstützung gab es damals noch nicht. Die Zeit war nicht einfach für ihn. Er suchte vor allem eine Mutter für seine drei minderjährigen Söhne. In Rödern lebte die verwitwete Müllerin Martha Kenner.
Was ist denn jetzt los?
Wie der Erkenner. Aber mit L wird geschrieben.
Die wird auch mit L, er wird auch mit L geschrieben.
Die ist eben ein Kenner.
Der Herr Kenner, euer Schuldirektor.
Vielleicht ist ja die verwandt.
Nee, aber mit Ä. Ja, also in Rödern lebt die verwitwete.
Herr Kenner wird auch mit L geschrieben.
Echt?
Ja.
Ich dachte mit E.
Nein, das dachte ich auch immer mit Ä.
Okay.
Kenner.
Der hat voll Kanten
aber
hergestellt.
Aber voll der coole Schuldirektor. Mhm. Also dort lebte die Martha, die einen Müller und einen Vater für ihre Tochter suchte. Wie passend, oder? Woraufhin sie dann im September 1933 heirateten. Paul Tomschke verpachtete seine Mühle dann in Oberlichtenau an seinen Bruder und zog mit seinen Kindern in die Mühle in Oberrödern bei seiner nun zweiten Frau Martha ein. Doch das Glück war hier nicht so ganz anhaltend. Denn bereits nach 6 Jahren, 1939, ließen die beiden sich scheiden. Sie gingen leider nicht im Guten auseinander. Mhm. Martha zog mit ihrer Tochter aus der Mühle aus. Warum wohl? Es ist ja eigentlich ihre Mühle. Weil sie gehörte ihr nicht mehr, denn Paul stand inzwischen im Grundbuch.
Nur deswegen hat er es gemacht.
Was hat er gemacht?
Sie geheiratet.
Nee, aber der hat eben auch gesagt, oder in der damaligen Zeit waren die Frauen ja auch nie unbedingt so kreditwürdig. Also die hätte das gar nicht alleine schaffen können. Deswegen, der Mann war halt der Stärkere und der hatte auch, ich meine, der Paul hatte ja auch mehr Geld irgendwie.
Ist die Martha auch alleinerziehend?
Ja, die hat eine Tochter.
Wie alt ist die ungefähr?
Das weiß ich leider nicht. Denk mal auch das Alter. So irgendwie zwischen 10 und 12. Mit dem Ende seiner Ehe und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 und damit begann auch für Paul und seine Familie eine schwere Zeit. Zwei seiner Söhne fielen in Russland dem schrecklichen Krieg, den Hitler angezettelt hatte, zum Opfer. Nur sein jüngster Sohn Werner kam zurück. Doch Paul war schon damals einer, der aus Krisen wuchs und anpackte. Nach 6 langen, schweren Kriegsjahren kam auch für die Radeburger am 7. Mai 1945, das ist übrigens Kriegsende, die Erlösung und das Kriegsende. Es herrschte Hungersnot in Deutschland und auch in der Kleinstadt Radeburg.
Ja? Er hat doch eine Mühle.
Ja, genau.
Da kann er Brot machen oder so.
Pass auf. Und Paul packte an, um den Hunger zu besiegen, kaufte er in Groß-Dittmannsdorf ein Freigut und wurde Landwirt.
Ja, yay.
In dieser Zeit lernte er die 18 Jahre jüngere Witwe Elsa Ramm kennen, die im Krieg nicht nur ihren Mann, sondern auch in Dresden in der schrecklichen Bombennacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 alles verloren hatte. Sie war bei Verwandten in Königsbrück untergekommen und arbeitete dort als Haushälterin. Na, wer ist Elsa Ramm?
Das ist die Tote.
Meine Frau.
Genau, die ja dann Tomschke heißt. Durch die Kollektivierung der Landwirtschaft in den 50er Jahren fallen die Müller, also die Betreiber von den Mühlen, unter das Preisdiktat der LPG. Wisst ihr, was eine LPG ist? Habt ihr es schon mal gehört? Das ist nämlich eine Abkürzung für die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das war in der Zeiten der DDR. Das ist sozusagen ein Zusammenschluss von Bauern in der DDR in Form einer Art Genossenschaft. Und ab ungefähr 1952 mussten die selbstständigen Bauern ihren Boden, ihre Maschinen und ihr ganzes Vieh, also ihre ganzen Tiere, in die Genossenschaftsbetriebe einbringen. Und also ohne was dafür zu bekommen. Das war einfach Pflicht der DDR. Und Paul nutzte natürlich auch diese Gelegenheit und verkaufte seine Landwirtschaft vorher für einen guten Preis. Bereits 1953 verpachtete er die Mühle an seinen inzwischen heimgekehrten Sohn Werner für 1800 Reichsmark, damals noch Reichsmark. Paul, der nun eigentlich schon im Rentenalter ist, kauft daraufhin den heruntergekommenen Hirsch in Radeburg und macht ihn zum ersten Haus am Markt. Er baut Gästezimmer aus und renoviert das gesamte Haus. Das Hotel verpachtet er dann an Elsa und in dieser Zeit spielte sich das Leben im gesamten Gasthaus ab und insbesondere im Tanzsaal. Im Hirsch spielten namhafte Bands aus dem Dresdner Raum, wie vielleicht die
Uwen.
Uwe-Schikora Combo und vielleicht auch andere, leider nicht die Beatles. Und das Paar Paul und Elsa steht auf den Einladungen zu den Bällen der gesamten Stadt. Als Wirtsleute vom Hirsch waren sie bei den meisten Leuten in der Umgebung angesehen und hochgeschätzt, vor allem da sie vielen im Ort mit Geld und Arbeit aushalfen. In Radeburg gab es aber auch noch eine andere Gaststätte, den Lindengarten. Dieser wurde lange Zeit für den Karneval und die Prunksitzung des Elferrates genutzt. Doch Paul wusste, wie er es besser machen konnte. Schon beim ersten Maskenball 1962 im Hirsch führte er den neuen, großen, ausgebauten Saal vor und es war nun nur eine Frage der Zeit, dass hier alle Veranstaltungen abliefen und gefeiert wurde. Pauls Art war sicherlich nicht jedermanns Geschmack, sorgte aber für Respekt. Das war nämlich notwendig, um ein Haus wie zum Hirsch erfolgreich zu bewirtschaften. In Hochzeiten hielten sich hier nämlich ungefähr 600 bis 700 gleichzeitig auf. Und wo gefeiert wird, wird natürlich auch
getrunken.
Ja, kräftig getrunken und getanzt. Pauls volkstümliche Ansichten, die er unerschrocken äußerte, machten ihn zum Moderator jeder Stammtischrunde und dem Hirsch zum Mittelpunkt des öffentlichen Lebens in Radeburg.
Yay.
Gibt's den Hirsch noch?
Ja, den gibt's noch. Das ist ein Hotel. Ist auch noch, sieht auch noch genauso aus. Aber komischerweise, ich war auf der Internetseite, die Internetseite geht gerade nicht mehr.
Oh.
Vielleicht hat's Corona nicht überlebt.
Oh.
Da ich ja jetzt erst recherchiert habe, habe ich nicht geschaut, ob es das schon vor Corona nicht mehr gab. Aber es gibt wirklich die, also können wir uns mal angucken, den Hirsch. Da gucken wir mal in den Keller. Wir können ja dort mal übernachten, in dem zerwühlten Bett.
Alles gut, wenn dort noch ein Zahn liegt, habe ich nicht so Lust drauf.
Paul nahm sich sozusagen auch kein Blatt vor den Mund. Wenn ihm etwas nicht passte, dann sagte er es. Mit der Obrigkeit stand er immer seit je auf Kriegsfuß. Ja, Toni?
Hat er so Feinde?
Naja, wenn man Geschäfte macht und Geld hat, hat man auf jeden Fall irgendwie Feinde oder Neider.
Also könnte irgendjemand den auch, weil die den mögen, halt umbringen oder sozusagen auch Elsa.
Naja, ich sag mal so, also du bringst jetzt nicht jeden, den du nicht magst, um, ne?
Naja, vielleicht hat er irgendjemanden gedroht oder so.
Und, ja, vor allem, weil er ja kein Blatt von Mund.
Ja,
und
deswegen.
Sie waren ja auch nicht unbedingt arm.
Ja. Hm? Werner, der wollte das Geld und die Dings haben.
Mhm. Also, er stand sozusagen mit Autorität immer irgendwie auf Kriegsfuß. Also irgendwelchen Beamten oder Reden oder Hören.
Polizei.
Tieren. Durch die Nazis hatte er zwei seiner Söhne im Krieg verloren und sein jüngster Sohn war nämlich nach Westdeutschland abgehauen, da er nicht unbedingt in der DDR zurechtkam. Wie Paul so war, das zeigt sich zum Beispiel an diesem Fall. Als ein Pianist bei einem Abendprogramm aus Spaß eine Stelle des Deutschlandliedes spielte, wurde er angezeigt. Paul musste zur Klärung des Sachverhaltes, in Anführungsstrichen sozusagen, beim Staatsanwalt antanzen und machte von Anfang an einen auf schwerhörig. Wie bitte? Sie müssen lauter reden. Ich verstehe Sie so schlecht. Und als der Beamte dann zur Sache kam, zuckte Paul mit den Schultern und sagte, ich habe nichts gehört. Ich höre ein bisschen später, wissen Sie? Die Sache verlief damit dann einfach im Sande. Also er wusste einfach, wie er damit umgehen kann, ne, was er machen kann.
Und woher weiß man das?
Ist dann das wird sich erzählt von den Bewohnern.
Ach so, also ist nie aufgefallen.
Das haben ja, waren ja auch einige dabei oder vielleicht eben doch derjenige, der mit dabei war.
Ja.
Doch 1963 mit 71 Jahren steht es um die Gesundheit von Paul nicht gut. Er ist ein leidenschaftlicher Raucher. Nach einem Blutsturz wird er 1963 dann ins Krankenhaus in Radeburg eingeliefert.
Was ist ein Blutsturz?
Ist vor allem, wenn man bösartige Tumore in der Lunge hat, die zerstören sozusagen das Lungengewebe und wenn er natürlich viel geraucht hat, dann...
Aber Tumor ist doch, dass man so oder so stirbt irgendwann?
Nee, man kann ihn ja auch rausoperieren.
Ach so, stimmt.
Es gibt auch gute Tumore.
Ja. Bei Dequestros?
Hm?
Die hat ja auch einen Tumor im Gehirn.
Ja.
Echt?
Die hat ihn sich ja dann aus... Also, die Schauspieler, also
das
hat
ist eine
nicht
Serie,
die,
oder?
Ja, ja. Die hat sich den dann ja ausoperieren lassen. Die hat ja so eine Fähigkeit. Die kann ja so Matheformeln so... Puh, und dann kann die so lösen. Aber die hat sich den dann nach Hause operieren lassen. Und danach war es viel doller, dieses mit diesem Rechnen. Sie konnte dann Sachen in die Gedanken antworten.
Ach, das ist ja wahrscheinlich, weil das... Ist das vielleicht durch den Tumor so ein bisschen vorangetrieben worden?
Ja.
Okay, wir kommen mal zum Blutsturz von Paul wieder zurück.
Ja.
Machte sich große Sorgen um ihn, aber auch um den Hirsch. Wie soll es nämlich ohne Paul weitergehen? Im Dezember 1963 geben sie sich das Ehegelübde, hat man ja schon gesagt, und heiraten, damit eben der Werner nicht erben kann. Zum Glück wurde er wieder genesen und Elsa war froh, dass er wieder auf den Beinen war. Auch die Radeburger und der Elferrat des Karnevalvereins waren mehr als froh darüber. Niemand konnte sich den Hirsch ohne das Paar Paul und Elsa Tomschke vorstellen. Und nun war Elsa erschlagen und tot. Doch wo war Paul?
Ich denke mal, man stellt im Schlafzimmer jetzt fest, dass dort mal Paul gelegen hat. Und die Entführer haben den mitgenommen. Und die wollen irgendjemanden erpressen.
Meine Theorie ist, dass Pauls Sachen weg sind, weil die den Schlafzimmer halt untersucht haben. Also Paul ist weg.
Also die wertvollen Sachen meinst du oder seine Klamotten? Weil unten hing ja, in der Küche hing ja seine Kleidung.
Naja, eher so das Wertvolle.
Ja, bei der Untersuchung des Schlafzimmers stellte man fest, dass ja zum einen das Bett wie zerwühlt wirkte, aber auch, dass sämtliche Geldmünzen, die Paul immer in den Zigarettenschachteln lagerte, entwendet war. Ebenso fehlte auch Schmuck. Die Gaststätte machte guten Umsatz. In der Gaststube standen immer die Wechselgeldtassen, die waren nämlich auch leer. Paul und Elsa Tomschke waren für die damalige Zeit also vermögend. Sie besaßen den Hirsch, aber auch ein Haus in Königsbrück und die Getreidemühlen. Denkt ihr, dass Paul seine dritte Frau Elsa umgebracht hatte? Nee, ne? Ihr denkt schon, dass es jemand anderes war.
Ich habe schon immer noch die Werner-Theorie, dass Werner okay. das Geld brauchte, hat das dann dort entnommen und hat halt Elsa umgebracht. Paul weiß ich nicht.
Aber ja, okay. Ich. Und du sagst Entführer Rose, oder?
Ja, ich weiß zwar nicht, wen die erpressen wollen, aber irgendjemanden gibt's da schon.
Okay, das klingt ja schon mal interessant. Da Paul vermisst wird, gilt er nun als Tatverdächtiger und die Suche beginnt. Doch es ist alles mehr als seltsam. Ein Mitarbeiter bemerkt, sein Hut hängt noch am Haken. Paul ist nie ohne seinen Hut aus dem Haus gegangen. Und auch seine Kleidung, die er vor dem Zubettgehen immer ablegte, war noch auf dem Stuhl. Die Ermittler stellen noch einmal das gesamte Gasthaus auf den Kopf, jede Etage vom Dach bis zum Keller. Und genau wieder in diesem Keller finden sie auch etwas. Im Brunnen, in 7 Meter Tiefe unter Wasser im Schlamm.
Paul?
Dort liegt Paul.
Da haben die wahrscheinlich erst Paul reingeschmissen und dann die andere und die ist oben stecken geblieben.
Entschuldigung.
Ich muss mal kurz lachen. Also du würdest bei LOL gewinnen, auf jeden Fall. Seine Leiche liegt auf dem Rücken. Quatsch. Dort liegt Paul. Seine Leiche liegt auf dem Rücken mit angewinkelten Beinen im Schlamm.
Ja, sonst unter würde Wasser. Der auch nicht dort reinpassen.
Er ist nackt und dadurch, dass das Wasser dort in etwa 2,90 Meter Höhe steht, konnte man ihn eben auch nicht von oben sehen. Elsa steckte ja im Schacht über ihm. Also, welches Verbrechen ist hier vorgefallen und was war geschehen? Ja, so, okay. Eure Theorien hauen ja noch ungefähr hin.
Nein.
Nein?
Nein, Barroso, waren es die Entführer?
Doch. Die haben ihn genommen. Das waren solche Entführer, die haben ihn getötet und dann der Frau so gesagt, ja, wir haben den noch, der ist noch am Leben. Bitte zahl uns mal Geld. Und die Frau dann so, nee, machen wir lieber nicht. Oder der, doch, warte.
Nee, er lag ja unten, also muss er als erstes
Neue Theorie. Also, die Entführer haben den Paul umgebracht und haben dann seiner Frau gesagt, ja, wir haben den Paul noch. Wenn du den Leben zurückhaben willst, der war ja schon tot, dann sollst du uns jetzt ja mal Geld überweisen. Dann hat die Geld überwiesen. Also nicht überwiesen, weil ich glaube, das ging noch nicht. Geld übergeben. Und dann haben die auch die umgebracht.
Und meinst du, der lag da schon im Brunnen?
Ja.
Okay.
Und naja, Werner würde es ja theoretisch erben, wenn die beiden sterben, oder?
Ja.
Ja, dann glaube ich immer noch Werner.
Okay. Ein paar Tage später teilte man dann den Radeburgern und dem Elferrat mit, dass im Hirsch ein Mord passiert sei und dieser untersucht und vor allem aufgeklärt werden muss. Der Stadtrat ordnete bis auf weiteres Spielverbot für die Karnevalisten an.
Spielverbot?
Naja, einfach kein Fasching.
Ach so.
Faschingsverbot sozusagen.
Okay.
Die Radeburger sind geschockt. Ein Mord in ihrer Stadt. Und was soll aus dem Fasching werden? Weil das ja normalerweise eben Hirsch. Der Leichnam von Paul wird nun obduziert. Paul wiegt übrigens 93 Kilo und ist 1,71 Meter groß. Um seinen Hals ist ein Ledergürtel geschnürt, mit dem er erdrosselt wurde.
Oh Gott.
An seiner Stirn ist eine Platzwunde sowie an seinem Auge. Mehrere Verletzungen durch brutale Schläge, Rippenbrüche und ein Bruch der Halswirbelsäule zeigen auf, dass der Täter mit großer Gewalt vorgegangen sein muss. Oder die Täter. Oder die Täterin.
Der Geist von Rosa.
Der Geist von Rosa, das klingt ja gruselig. Aber Rosa ist ja tot.
Naja, das ist Geist.
Rosa Hahn.
Rosa Hahn.
Ja.
Der Rosa Hahn war es.
Unterschiedliche Quellen sagen, dass er vor dem Sturz in dem Brunnen bereits tot war. Andere sagen aus, dass er im Schlamm erstickt sei. Nach dieser Obduktion steht auf jeden Fall fest, es ist ein Doppelmord. Doch wer ist der Täter und was ist das Motiv? Die Ermittler untersuchten das Haus und befragen nun Mitarbeiter und Bewohner. Eventuell gab es ja Zeugen. Hat jemand etwas gehört? Doch der Hirsch hatte Ruhetage. Da war das Verschwinden des Wirtspaares nicht aufgefallen. Die Gerichtsmediziner gehen allerdings davon aus, dass die Tat in der Nacht vom 2. zum 3. November 1964 ausgeführt wurde. Das bedeutete in der Nacht, als es sehr spät wurde mit den ganzen Faschingsvorbereitungen. Die Hauswirtschafterin Maria, die vom Anfang, ne, erklärt, dass die wichtigsten Schlüssel im ganzen Haus fehlten. Das war ja schon dem Schlosser aufgefallen. Die Tatwaffe, der Hammer, mit dem Elsa erschlagen wurde, kennt sie übrigens nicht. Und er sagt auch aus, dass er nicht aus dem Hirsch stammt. Doch eindeutig ist der Gürtel, mit dem Paul erwürgt wurde. Denn das ist sein eigener. Die Polizei ermittelt nun im engsten Umfeld des Ehepaares und befragt alle Teilnehmer des Elferrates, die am Montagabend, dem 2. November, im Hirsch anwesend waren. Mit wem hatten sie als letztes Kontakt und wer hat sie als letztes gesehen? Am Abend des 2. November arbeiteten zwei Bedienungen noch mit im Hirsch. Beide erinnern sich, dass es spät wurde und dass etwa 30 Personen anwesend waren, Bekannte aber auch ein paar Unbekannte. Der Umsatz an diesem Montagabend war gut, vielleicht auch besonders wegen der Karnevalisten, die ihre Prunksitzung besprachen. Dennoch wurde gegen 24 Uhr das Ende eingeläutet und alle verließen die Gaststätte. Maria berichtet, dass sie noch mit der Wirtin die Abrechnung machte, nachdem alle gegangen waren. Paul hingegen ging währenddessen schon nach oben ins Bett. Maria erhielt ihren Tageslohn direkt bar und verließ daraufhin auch später den Hirsch. Sie wurde von ihrem Mann abgeholt. Am 7. November veröffentlicht man dann die Meldung des Doppelmordes im Radeberger Hirsch in der Tageszeitung. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, bittet um Mithilfe, veröffentlicht Fotos vom Tatort und von der Tatwaffe, dem Hammer. Sie schreiben eine Belohnung von 1000 Mark aus, auf Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen. Und es melden sich tatsächlich Leute mit wichtigen Hinweisen. So gibt es bereits in den nächsten Tagen vermehrt Hinweise auf einen Mann namens Klaus Schuricht.
Der Klausi.
Klaus Karl Schuricht ist geboren am 2. Juli 1941 in Vollbronn bei Großenhain. Letztens hatten wir übrigens eine Nachricht aus Großenhain. Viele Grüße nach Großenhain.
Das heißt, der ist ja gar nicht so alt. Das spielt doch 1964?
Genau.
Der ist ja dann nur irgendwas mit 20?
23, gerade mal. Wohnhaft ist er in Radeburg. Er ist 23 Jahre alt, genau. Familienvater und arbeitet als Forstarbeiter. Er hat selbst ab und an in der Gaststätte gearbeitet, nachdem er seine eigene Gaststätte heruntergewirtschaftet hatte und pleite war. Eigentlich hat er nie Geld. Er trinkt übermäßig, raucht stark und schlägt seine Frau, soll man gehört haben. Zu den Tomschkes hat er eigentlich ein gutes Verhältnis. Elsa war für ihn wie eine Mutter und sie halfen ihm mit Arbeit und liehen ihm Geld aus. Die Schulden sollten sich inzwischen auf 2000 Mark belaufen haben.
Aber das könnte ja trotzdem Alibi sein. Also.
Ist jetzt erstmal ein Verdächtiger auf jeden Fall. Muss ja noch nichts heißen.
Naja, er hat sich ja freiwillig gemeldet.
Nee. Es haben sich mehrere. Ach, haben gab mehrere gesagt, Hinweise sozusagen auf ihn.
Ach so.
Und wahrscheinlich haben sich mehrere gemeldet und dann war es auffällig, dass ständig dieser Name fiel.
Ja, weil er so vielleicht seine Schulden decken konnte.
Aber er hat ja dort auch gearbeitet, ne? Vielleicht hat er versucht, sie
abzuarbeiten. Ja, aber vielleicht braucht er einfach schnell viel Geld.
Ja.
Vielleicht wurde er erstochen. Bestochen.
Bestochen?
Hm?
Wer jetzt, der Paul oder Klaus?
Klausi.
Klausi wurde bestochen?
Hm.
Von wem?
Naja, dass er so viel Geld braucht.
Er wird bestochen, weil und deswegen tötet er sie, weil er schnell viel Geld braucht.
Ja, weil das kann sein.
Weil ich kenne keinen anderen Grund, wofür man Leute umbringen würde. Für Geld.
Ist die Frage, warum er kein Geld hat. Vielleicht kann er einfach
ohne Geld umgehen. Vielleicht hat er Spielschulden.
Ja, das kann auch sein. Und er trinkt viel. Vielleicht kriegt er einfach sein Leben nicht auf die Reihe. Was krass, 23. Der sah, glaube ich, auch schon viel älter aus als 23. Ich glaube, in der heutigen Zeit sieht ein 23-Jähriger viel anders aus als
sieht
damals.
Sieht aus wie ein 16-Jähriger wahrscheinlich.
Also damals sahen die 23-Jährigen aus wie
40.
Ich wollte gerade 40 sagen. Oh Gott, ich bin 43. Ich wollte gerade echt 43 sagen. Egal. Ich fühle mich auf jeden Fall innerlich wie 28. Auch wenn ich 43 bin.
Fühle mich innerlich wie 13.
Wie habe ich in der ersten Folge gesagt? Ich bin die Tochter übrigens. Nein, Spaß, ich bin die Mutter.
Ich glaube, das hast du genau so gesagt.
Ja, wirklich?
Mit diesem Nein-Spaß, ich bin die Mutter auch.
So Star Wars-Style.
Ich bin dein Vater.
Also, an dem Abend des 2. November, wo die Karnevalisten im Hirsch sind, soll Klaus Juricht selbst kurz im Hirsch gewesen sein, sei aber gegen 21 Uhr gegangen. Ein weiterer Hinweis war von einem Mann, der aussagte, Klaus habe sich bei ihm einen Hammer geliehen. Eben dieser Hammer auf dem Foto. Er erkannte ihn anhand des aufgebrochenen Holzstiels. Wohl auch, weshalb der Hammerkopf irgendwann ja abfiel, als er dort 14 Mal vielleicht eingeschlagen hat. Weiß man nicht. Ein weiterer Zeuge, nämlich der Bürgermeister von Radeburg selbst, sagt aus, dass Schurich, der eigentlich immer pleite war und kein Bargeld bei sich trug, im Ratskeller dem Elfrat einen ausgegeben hatte. Die gesamte Runde ging sozusagen auf ihn, was ungefähr 20 Mark kostete. Und er hatte es auch noch mit Münzen bezahlt.
Also so Trinkgeld.
Er wird immer verdächtig. Nee,
er hat es alles mit Münzen bezahlt.
Ja, also, das könnte ja das Trinkgeld sein.
Das kann sein. Das Wechselgeld, meinst du?
Mhm.
Ist auf jeden Fall auffällig, wenn man alles in Münzen bezahlt.
Ja.
Ich habe hier ganz viel. Ich habe hier meine Münzkasse ausgeräumt. Der Bürgermeister, der ebenfalls auch am Tisch saß und wusste, dass im Hirsch die Zigarettenkisten mit den Münzen geleert wurden, wusste nun auch, was er zu tun hat und meldete dies am nächsten Morgen der Polizei. Diese Hinweise machten
wahrscheinlich
ihn...
Wahrscheinlich nachdem er das mitgetrunken hatte.
Ja, vor allem eigentlich wie sinnlos, oder? Warum macht man sowas Auffälliges?
Ja.
Oh, wahrscheinlich war der einfach ein bisschen bescheuert. Diese Hinweise machten ihn zum dringend Verdächtigen. Und so verhaften sie ihn am 13. November 1964. Bei der Vernehmung leugnet Klaus Schuricht alles. Er war zwar im Hirsch gewesen, sei aber abends gegangen und gegen 23 Uhr nach Hause gekommen. Seine Frau könne es bezeugen. Außerdem würde er sich doch gut mit den Tomschkes verstehen. Warum soll er ihnen so etwas antun? Er kennt sie schon ewig und Elsa sei ja fast wie seine Mutter für ihn. Bei genauerem Blick in seine Akten werden die Ermittler aber hellhörig. Betrug, Unterschlagung, Verleumdung und Diebstähle. Klaus ist verdächtig und kommt nun in Haft. Nun wird auch seine Ehefrau Gisela Schuricht vernommen. Seine Frau bestätigt sein Alibi. Doch unter der Last der ganzen Indizien, Hinweise und Befragung bricht sie dennoch zusammen, nimmt ihre Falschaussage später zurück und belastet ihn somit schwer. So erzählt sie alles, was ihr Mann Klaus ihr selbst erzählt hatte. Aus Habgier habe er Paul und Elsa Tomschke in jener Nacht ermordet. Er hatte ihr jedes Detail erzählt. Doch Klaus schweigt weiterhin beharrlich.
Kann ja auch sein, dass die Frau das aus irgendeinem Grund sagt.
Nein, die Frau hat es selber gemacht und schiebt es auf ihren Mann.
Genau, das kann ja auch sein. Denn laut seiner Frau und den Ermittlungen soll sich Folgendes in der Nacht vom 2. zum 3. November 1964 abgespielt haben. Klaus Schuricht hatte sich, nachdem er abends angeblich das Gasthaus verlassen hatte, im Hirsch auf der Toilette in der ersten Etage versteckt. Gegen 0.30 Uhr verließen die Karnevalisten und die letzten Gäste die Gaststätte. Nee, war es ja eigentlich 24 Uhr? Ja, gut. Und gegen 0.40 Uhr ging Paul Tomschke ins Schlafzimmer ins zweite Obergeschoss. Etwa gegen 1 Uhr verließ auch Maria das Haus. Nachdem gegen 2 Uhr Ruhe im Haus eingetreten war, ging Schuricht. Warte mal. Nachdem etwa gegen 2 Uhr Ruhe im Haus eingetreten war, ging Klaus ins Erdgeschoss, wo er an der Küchentür mit Elsa zusammentraf. Mit einem Hammer, den er mit hatte, schlug er ihr auf den Kopf, so lange und so heftig, bis der Hammerstiel endgültig zerbrach.
Wie krass, also guck mal, es ist ein dummer Vergleich, ne? Aber wenn du so einen Nagel, wenn du irgendwas hammerst, das ist, also ein Hammer ist dafür da. Egal wie hart du schlägst, der Kopf fällt doch nicht ab.
Ein Kopf ist total krass, oder?
Ja.
Also selbst Inschlag, also selbst wenn du dir den Kopf stößt irgendwie, das geht schon mal gar nicht. Und also, dann mit dem Hammer, oh.
Also die Frau hat gesagt, er hat so lange geschlagen, bis der Kopf von dem Hammer abgefallen ist.
Also der Hammerkopf.
Ja, ja, aber als ob der Mann das genauso erzählt hat, so, ja, gestern habe ich übrigens den und den umgebracht und ich habe sogar so doll geschlagen, dass der Kopf vom Hammer abgefallen ist.
Ja.
Vielleicht hat er es so ein bisschen mit Stolz erzählt.
Ich glaube eher, dass die lügt, also kann sein.
Danach ging er hinauf in das Schlafzimmer zu Paul. Es soll zum Handgemenge gekommen sein und mit dem Gürtel soll Klaus Paul schließlich erdrosselt haben. Dann trug er beide Leichen in den Keller. Dort warf er zunächst Paul und dann Elsa in den Brunnenschacht und versperrte den Brunnen wieder mit dieser Brettertür. Nachdem er das Blut in der Küche aufgewischt hatte, warf er auch den Eimer, den Lappen mit dem Blut und den Hammer mit in den Brunnen. Danach holte er sich das Bargeld. Ungefähr 800 Mark fand er im Haus, das meiste in Form von Münzen, einsortiert in die Zigarettenkisten und natürlich das Wechselgeld aus den Tassen.
Müsste nicht eigentlich theoretisch in der Bar Videoüberwachungskameras sein?
Das gab es damals noch nicht.
Hä? Nee?
Also Überwachungskameras gab es übrigens ungefähr ab 1981. Da haben die Japaner sozusagen den ersten Durchbruch in der Weiterentwicklung der Videotechnik.
Dann gab es da noch keine.
Angebracht.
Ja.
Kennt ihr einen japanischen Videohersteller, ne? Kennt
ja, Microsoft.
Microsoft.
Aber nicht Video. Das ist Computer. Und wer hat Microsoft?
Bill Gates.
Also es gab zumindest hier noch keine Videokameras. Es war ja auch, Fernseher war jetzt noch nicht so verbreitet. Deswegen ist man auch feiern gegangen damals.
Damals, weißt du, da hast du noch Freizeit.
Damals hatte man noch Freizeit, damals ist man tanzen gegangen, weil es gab auch wenig Fernseher und es gab auch keine Videokameras.
Damals in
den Deswegen guten musste man mit den Menschen reden und musste entweder das glauben oder nicht glauben, was sie sagen.
Nein, oder?
Ich würde es nicht glauben.
Ich auch nicht.
Nachdem Klaus Schurich tagelang weiterhin geschwiegen hatte, gibt er überraschend ein Geständnis ab, welches er auf mehreren Seiten niedergeschrieben hatte. Darin gibt er seiner Frau Martha die Schuld
an
dem Doppelmord. Doch anhand der Fingerabdrücke und der Aussagen ihrerseits kann sie nicht vor Ort gewesen sein. Letztendlich, um das schon mal vorwegzunehmen, erhält sie später eine Verurteilung von 1 Jahr und 9 Monaten.
Ich würde sagen, hey, das ist ja gar nichts. Klaus war es nicht.
Ja, die hat aber nichts damit zu tun gehabt. Die hat im Grunde genommen,
warum bekommt sie
gedeckt.
Weil sie ihn gedeckt
ja,
hat.
Genau. Ja,
genau. Ist es sicher, dass sie es nicht war?
Es ist sicher, auf jeden Fall.
Also war es Klaus doch selber?
Ja. Er schweigt halt. Klaus Schuricht wird wegen Mordes in 2 Fällen in Verbindung mit einem besonders schweren Raub vom Bezirksgericht Dresden im Juli 1965 zum Tode verurteilt.
Hat er das wirklich nur wegen Habgier gemacht?
Ja.
Weil er einfach Geld haben wollte?
Ja, der hat
die 800, auch... Mark, die er da gefunden hat, die haben den gereicht für einen Mord? Für 2 Morde? Das ja. sind insgesamt
der
400 D-Mark.
Viele Sachen begangen. Der hat selbst seinen eigenen Bruder betrogen, habe ich gelesen. Also er hat ständig...
Das
der
ist pro Person
Schulden,
400 D-Mark.
400 D-Mark?
Naja,
400?
Aber,
naja, pro Person.
Pro Mark. Kopf.
Das ist gar nichts.
Aber ein Bruder betrügen ist was
so,
anderes.
Am Ende hat er das auch sowieso immer, dann hätte es auch noch alles.
Sich.
Dann gibt er noch eine Runde Alkohol aus und dann am Ende trinkt er noch alles.
Aber ein Bruder betrügen ist was anderes als Leute umbringen.
Ja.
Beides nicht gut. Das eine ist, ja.
Aber wenn ihr euch zwischen den beiden entscheiden wollt, dann betrügt lieber euren Bruder.
Ich würde meinen Bruder betrügen.
Würdest
ich habe nämlich
also
keinen.
Also wenn die Wahl hättest.
Ja, natürlich. Jetzt habe
ja,
ich zwei
ja,
Leute umbringen.
Aber ich bin froh, dass ihr niemanden betrügt. Also er wird jetzt verurteilt zum Tode. Eine spätere Berufung wird abgewiesen. Das Urteil wurde am 14. Dezember 1965 in Leipzig vollstreckt, besagen Quellen. Es ist damit die letzte Hinrichtung eines zivilen Straftäters in der DDR. Übrigens, wir sind ja schon weit über den 11.11. hinaus, ne? Am 11.11., 11.11. startete immer die Faschingssaison.
Yay!
Die was haben, sagt ihr, ob das stattgefunden hatte?
In der Grundschule haben wir da Pfannkuchen bekommen. Oh, das war so geil.
Ich mit Senf oder mit Marmelade?
Schon.
Nee.
Mit Marmelade.
Die haben uns immer gesagt, ja, in einem ist Senf drin.
Aber
da
war
keiner der Senf. Wir hatten alle immer Angst, aber keiner hatte
Senf. Ich hatte einmal Senf gehabt in der dritten Klasse.
Wow.
Oh, ist eigentlich gar nicht lecker. Also so unlecker.
Ich esse halt kein Senf.
Echt nicht?
Also ich denke, am 11.11. ist Fasching trotzdem gewesen.
Da ich wird er übrigens auch immer, ich weiß gar nicht, ob du es wisst, da wird immer das Prinzenpaar gewählt.
Nö.
Das übrigens, das hieß, ich habe mal nachgeschaut, Gisela und Günther.
Nein, oh, der
Gisela. Ich weiß nicht, Gisela bin ich mir noch sicher, Günther. Aber Günther weiß ich.
Da hätten die auch Kleopatra
nicht mehr können. So genau, aber ich glaube, es war G und G.
Das ist heute, wenn du dir heute zwei alte Namen ausdenken musst, dann ist es eigentlich Gisela und Günther.
Der Hirsch war ja gesperrt, ne? Wurde ermittelt, also weit über den 11.11. hinaus.
Ja.
Und am 11.11. findet aber die Prunksitzung im Ratskeller statt.
Im Ratskeller?
Wo der die Runde geworfen hatte.
Ach so.
In etwas einem stark reduzierten Rahmen sozusagen, etwas vereinfacht, weil das war nämlich gar nicht so einfach, da bereits der Flügel, wir haben ja heute auch einen, das passt ja ein bisschen, die Dekoration und die Tonanlage im Hirsch untergebracht waren. Aber besonders traurig war für die Radeberger natürlich
der Mord.
Dass kein Alkohol gab, weil es gab kein Bier. Die Bar nicht da war.
Es gab kein Radeberger Bier.
Radeburgkreuz.
Radeburger Bier.
Weil die Bar zu war, dass es halt nicht so viel Getränke gab.
Oh, der Uwe!
Hat nicht gespielt.
Oh. Oh. Hat er nicht
gespielt? Hat er gespielt?
Nee, der hat dann auf anderen Veranstaltungen gespielt. Oh. Uwe Shikura Combo hat leider nicht gespielt, die echt erwartet wurde.
Hm. Es gibt ein einziges Lied davon. 15.000 Mal abgespielt, 15 monatliche Hörer. Wer die Erde liebt.
Oh, das kenne ich. Von meinem Vater.
Das ist voll so ein bisschen so. Das ist voll die coole Mucke. Das ist voll so Hippie-Style, oder? Findest du auch? Das ist ja abgefahren. Uwe Shikura ist ein deutscher Rockmusiker, Komponist und Musikproduzent. Seine Karriere begann er als Amateurmusiker in der Deutschen Demokratischen Republik. Der ist 80 Jahre alt aktuell. Uwe übrigens nicht mit W geschrieben, sondern mit V. Uwe. Obwohl es unterschiedlich, ich habe jetzt unterschiedliche Schreibweisen gefunden. Über dem Eingang der Gaststätte zum Hirsch, ne, habt ihr vorhin schon gefragt, am Marktplatz zu Radeburg.
Und dann Hirsch.
Prangt heute immer noch ein Geweih. Boah. Können wir uns ja echt mal angucken.
Ja.
Ja. Ich bin öfters in Radeburg unterwegs, weil wir hatten dort früher eine Druckerei. Leider sind wir nicht mehr bei der Druckerei. Aber ich fahre trotzdem gerne nach Radeburg.
Zum Druckerei.
Außer zum Fasching. Aber ich kenne einige von unseren Freunden, die dann immer hinfahren. Ich glaube, die fahren sogar mit dem Zug dann hin. Da ist doch die irgendeine Kleinbahn. Und dann machen die dort bei dem Umzug mit.
Sind ja wie gesagt die Straßen voll?
Ja, und ja, wie gesagt, der größte Faschingsumzug in Sachsen. In Sachsen, ne? Das ist ja nicht nur hier in Radeburg, sondern in Sachsen, im ganzen Bundesland. Da hängt sozusagen noch das Geweih. Mittlerweile ist es ein Hotel, habe ja schon geschaut, die Website ist nicht mehr online. Und unter manch älteren Radeburgern hört man immer noch den Namen des Gasthauses aufgrund des Mordes. Die Hammerschenke. Auch der Hammerschenkenmord genannt.
Oha.
Wirt und Wirtin tot im Brunnen ihres Hauses, erschlagen mit einem Hammer. Der Hammer, der auch den Mörder überführte. Wer zufälligerweise auf dem Friedhof in Königsbrück spazieren geht, dem wird vor der Friedhofskapelle aus in der ersten Grabreihe etwa 50 Meter rechts hinter einem Baum einen schlichten, unbehandelten Gedenkstein finden. Auf dem Stein aus Granit sieht man ein Kreuz und es stehen die Initialen E.T. P.T. 1964.
Oh.
Übrigens hatte ich noch was gefunden, dass irgendwo so ein bisschen so eine Geschichte herumschwirrte, dass der Klaus Schuricht gar nicht, dass bei dem das Todesurteil gar nicht durchgeführt wurde, sondern dass man die in Mitte der 80er Jahre im Zuchthaus in Brandenburg angetroffen hatte. Also Zuchthaus ist ein Gefängnis.
Ach so, ich dachte.
Aber die haben dann. Aber das kann nicht stimmen, weil es wurde ja direkt ein Totenschein ausgestellt. Genau, das war die Geschichte vom Die Toten im Brunnen, Mord im Radeberger Hirsch.
Klingt auf jeden Fall richtig cool.
Und? Was sagt er? Habt ihr gewusst, dass es der Klaus ist? Oder habt ihr.
Naja.
Du hast ja auf den Sohn getippt.
Wir kannten ja Klaus noch gar nicht davor.
Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass er es, weil. Also ehrlich, ich habe zwar dann. Ich habe zwar dann so ein bisschen gesagt, aber ich habe eher so gedacht, nee, Weil es ist halt einfach kein Ali, also es ist halt einfach kein Grund da, weißt du, es ist einfach dumm.
Ich dachte, es wäre die Frau von ihm, weil die ja es auf ihn geschoben hat.
Und du dachtest, es wäre der Werner.
Und Werner dachte ich auch, aber bevor ich wusste, dass es Klaus gab.
Es ist einfach dumm, weil bei solchen Leuten denke ich mir halt immer, was denken die? Denken die, die leben dann ihr Leben weiter? Wird eh niemand herausfinden und dann ist alles wieder schön oder was?
Keine Ahnung. Es gibt für viele Morde und Verbrechen einfach keine Gründe, also wo man als Normaldenkender sagt, warum
macht man nicht? Eigentlich gibt es für alle Morde keinen
Grund. Eigentlich weißt du, ja, eigentlich sagst du, ich meine, man weiß, was einen erwartet. Also man wird nie mit einem Mord durchkommen.
Ja, und wenn allein, man muss ja damit leben, zu wissen, dass man jemanden umgebracht hat. Ja.
Das ist ja schrecklicher.
Ja.
Übrigens wollte ich noch was sagen. Mein Lieblings-True-Crime-Podcast ist ja Mord auf Ex.
Meine auch.
Und in der vorletzten Folge, ich glaube Folge 121 oder so, haben die gesagt, die sind nämlich bald auf Tour. Und ich habe Rose vor ungefähr jetzt fast eineinhalb Jahren, oder? Ja. Habe ich eine Karte geschenkt, wo man in Dresden sozusagen...
Voll cool.
Ja.
Ein Live-Konzert. Also ja, das wurde kein Konzert, eben, sondern ein Live-Podcast.
Ja, und das wurde eben sozusagen verschoben vom, ich glaube im Januar sollte das stattfinden, jetzt auf den September. Und die beiden, Leo und Lynn, haben nämlich gesagt...
Dass Dresden noch Plätze frei sind. Und warum?
Warum? Also, und ob Dresden irgendwie komisch ist und
nein,
warum?
Nein, Dresden ist nicht komisch. Dresden ist total toll und deswegen kauft euch alle Karten für die.
Ja.
Falls ihr wollt, falls ihr die auch cool findet.
Also wir haben schon ganz lange Karten und das ist so cool.
Ja.
Und Lynn und Leo, wir kommen auf jeden Fall.
Oder wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, dann könnt ihr den ja auch anhören und euch dann gleich Karten holen.
Ich würde sagen, wir machen irgendwie demnächst, werden wir mal erzählen, was unsere Lieblings-Crime-Podcasts sind.
Ja.
Und vielleicht stellen wir dann einfach aus jedem dann unseren Lieblingsfall vor. Das wäre eigentlich mal eine ganz coole Idee. Und ich würde sagen, wir gehen bald demnächst, fahren wir mal nach Königsbrück und gucken uns mal den Stein an.
Ja.
Von Paul und Elsa. Und wir gucken uns vielleicht mal den Hirsch an. Vielleicht können wir ja drinnen essen.
Warum sind diese Karnevalwitze nur am Karneval witzig? Weil man die Witze nüchtern nicht schwer ertragen kann.
Das geht mir auch so. Ich trinke ja keinen Alkohol. Deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund. Ich war einmal beim Oktoberfest. Es war schwer für mich.
Was macht ein Karneval-Clown im Büro?
Frühstücken?
Faxen.
Hey, jetzt kommt die Preisfrage. Wisst ihr denn eigentlich, was ein Fax ist?
Ja, wir wissen alle, was ein Fax ist.
Wisst ihr denn, wie man einen Fax verschickt?
Nein.
Nein. Ich weiß aber, wie es aussieht.
Wie sieht es denn aus?
Naja, so ein Gerät. So wie ein Tasch.
Die Frau zu ihrem Mann: Schlimm, dass du an Karneval nur noch betrunken bist. Der Mann antwortet: Sei still, es ist Strafe genug, dass ich dich jetzt doppelt sehen muss.
Über Karneval macht man keine Witze, das ist eine ernste Sache.
Ich finde, das ist der perfekte Schlusswitz.
Ja. Yay.
So, ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung.
Ja. Ihr könnt uns gerne überall bewerten und abonnieren, wo ihr könnt, auf Spotify,
ja, das wäre total toll.
Apple Podcast, Podigi oder...
Podimo.
Ja.
Podigi und Podimo.
Genau. Oder auch auf Instagram, wie heißen wir da?
Mord auf Sächsisch mit AE.podcast.
Genau.
Und schreibt uns, wenn ihr wollt.
Ja, schreibt uns gerne. Ich glaube, wir haben in dieser Folge sehr viel gequatscht.
Ja, aber wir sind ja auch zu dritt. Ich finde, drei Frauen quatschen einfach mehr. Sie ist nun mal
ja,
so.
Ja, das stimmt.
Oder?
Zu dritt quatscht man einfach mehr.
So. Tun, hast du noch was, willst du noch was gerne an die Gemeinde sagen?
Nö.
Wie fandst du es?
Gut.
Ich finde, hast du es super gemacht.
Wie bleibt der am besten mobil?
Mit dem Handy.
Genau.
Ja.
So, Rose, du musst jetzt dein Endsatz sagen.
Ja.
Auf geht's.
Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüssi.